Ja, gut laut. Ich habe immer Probleme, deswegen habe ich das Ding um, damit man mich versteht. Aber bei euch klingt es richtig gut. Schön, mal wieder hier zu sein. Gesandt wie Jesus. Das war unser Thema im April. Da hatten wir von OMF in Karlsruhe ein Missionsfest. Und das haben wir mal gefeiert mit einer chinesischen Gemeinde, war interessant. Da hatten wir die Folien dann auch zweisprachig, Englisch und Chinesisch. Und ich habe nicht die Predigt gehalten, das war der Hans-Walter Ritter, unser internationaler Direktor für Europa und Afrika, oder ehemaliger Direktor. Aber ich habe mir seine Predigt genommen und als Inspiration genommen für meine heutige Predigt. Gesandt für Jesus. Wir alle kennen den Missionsbefehl, Matthäus 28. Geht hin in alle Welt. Das waren Jesus' Abschiedsworte. Da hat er seine Nachfolger beauftragt. Und für sie war dieser Auftrag ganz neu. Denn vorher war Jesus ziemlich fokussiert auf Israel. Und jetzt sagt er plötzlich, und jetzt ist mir gegeben alle Gewalt und Macht und jetzt geht ihr hin in alle Welt. Und dann waren das wirklich seine letzten Worte. Wie ist das mit letzten Worten, wenn jemand von dieser Erde geht und einem lieben Angehörigen noch etwas sagt oder vielleicht sogar einen Auftrag, eine Bitte weitergibt? Ja, derjenige geht. Dann sind wir, eigentlich fühlen wir uns immer verpflichtet, diesen Auftrag auszuführen. Wie gehen wir also mit diesem Missionsauftrag um? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte jemand sagen, gut, ich muss noch einfügen, wir sind ja gerade verbunden mit Matthias und Jasmin, sorry, hatte den falschen Namen im Kopf. Matthias und Jasmin sind in Kambodscha. Wir haben sie ausgesandt, ihr habt sie ausgesandt. Wir sind mit ihnen verbunden, wir lesen die Rundbriefe, wir versuchen uns da reinzudenken. Wie handelt die, was beschäftigt die, wir haben es gerade gehört, wie geht es den Kindern? Also da sind wir hier in Deutschland plötzlich verbunden mit einer ganz anderen Kultur, mit einem ganz anderen Land und mit einer ganz anderen Arbeit, die wir ja eigentlich so nicht machen. Also könnten wir doch sagen, gut, wir haben uns jetzt einen Missionar gesucht, einen Professionellen natürlich, der das gelernt hat, der die Begabung hat. Ja, und den finanziell unterstützen wir ihn auch noch. Also ist für uns eigentlich Mission abgehakt. Erledigt. Gut, wir können jetzt andere Dinge tun. Oder vielleicht sagt einer, gut, Jesus, der hat missioniert in Israel. Aber seine Mission ist ja vorbei, er ist ja gegangen. Also jetzt sind wir dran. Wir sind da, die Welt zu verbessern. Wir sind da, das Reich Gottes hier aufzubauen. Wir sind da, den Menschen zu erklären, wie Gott ist, wer Gott ist und wie wir ihn verstehen. Oder ein Gedanke ist zu sagen, also Mission, das ist doch was für ganz besonders heilige Leute und eben für besonders Begabte. Mission ist immer da draußen, irgendwo weit, weit weg. Dafür ist die OMF zuständig oder andere Organisationen. Wir konzentrieren uns lieber hier auf unsere Welt und auf unser Zuhause, auf unsere kleine Gemeinde. Welches Verständnis von Mission bevorzugen wir? Die Schmidts sind unsere Missionare, eure Missionare. Sie sind hinausgegangen. So weit, so gut. Ist das alles? Ja, Mission ist ihr Auftrag. Aber ich möchte behaupten, Mission ist mehr. Es ist auch unser Auftrag. Ja, mehr noch, es ist ein Lebensstil. John Stott, der viel mit Mission zu tun hatte, ein englischer Theologe, hat einmal gesagt, Mission ist all das, wozu Jesus seine Gemeinde in die Welt gesandt hat. Und wir verstehen heute Mission als Jesus-zentrierten interkulturellen Lebensstil. Denn es kommen ja auch viele Leute aus anderen Ländern zu uns heute. Und da ist Evangelisation und Mission auch ein Thema für uns. Im Frieden Jesu, Unter den Zielen Gottes und in der Leitung des Heiligen Geistes können wir diese Arbeit tun. Ja, auch vor unserer Haustür am Arbeitsplatz und dann auch bis an die Ende der Erde. Wir als Nachfolger Jesu sind also zu einem Lebensstuhl berufen, Gottes Charakter in der Welt zu repräsentieren. Wie sieht es aus, wenn wir Gesandte wie Jesus sind? Das Thema, wir haben schon gehört, kommt heute aus Johannes 20 und ich möchte die Verse lesen von 19 bis, glaube ich, lese noch einen Vers mehr, 23. Genau, ihr dürft gerne mitlesen. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Was war vorausgegangen? Die Jünger hatten sich große Hoffnung gemacht. Hoffnung, dass Jesus seine Herrschaft ergreifen wird, dass sie mit ihm gemeinsam die Herrlichkeit erleben würden, hier auf dieser Erde. Ja, jetzt hier und heute in Jerusalem, in ihrem Ort. Und nun mussten sie sich schämen, dass sie Jesus verraten hatten, dass sie ihn verleugnet hatten. Sie haben ihn im Stich gelassen. Sie waren verzweifelt. Jesus war es, der ihnen den Blick für den Himmel geöffnet hat, der ihnen Gott nahe gebracht hat. Jesus hatte mächtige Zeichen getan und da war eigentlich mit belegt, dass er der Messias war. Aber jetzt war er plötzlich gekreuzigt. Und sie mussten sich fragen, war er vielleicht doch nur ein Gotteslästerer? Hatte er doch keine Macht gehabt? Oder war seine Macht zu klein, gegen die Römer und gegen die Pharisäer anzukommen? Hatten sie ihn letztendlich besiegt? Ja, und die Jünger hatten Angst. Sie haben die Tür verrammelt. Sie haben sich eingeschlossen. Sie wussten nicht, was als nächstes kommt. Denn Jesus war in einer Nacht- und Nebelaktion gefangen genommen, verhaftet, verurteilt, ja, und dann gekreuzigt worden. Und die Todesmaschinerie der Römer war sehr effizient. Und sie lief weiter. Vielleicht waren sie die Nächsten. Doch dann waren an diesem Tag Gerüchte aufgekommen. Manche hatten Engel gesehen. Die Maria sagte, sie wäre Jesus im Garten begegnet. Andere hatten das Grab leer vorgefunden. Und zwei von ihnen waren aus Emmaus zurückgekommen und haben berichtet, dass Jesus mit ihnen unterwegs war. Aber es war doch irgendwie verwirrend. Sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und jetzt plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen. Er ist da. Er ist wahrhaftig da. Er zeigt ihnen die Wunden. Aber er ist lebendig. Er ist etwas. Er zeigt ihnen, ich bin kein Geist. Und das verändert wirklich alles. Jesus lebt. Ich glaube, für die Jünger war das in dem Moment alles so neu. Das hat einige Zeit gedauert, bis sie darüber klar wurden, was das eigentlich alles bedeutet, was damit zusammenhängt. Aber wir heute, wir haben denselben Auftrag und wir haben 2000 Jahre dazwischen. Wir haben uns viel darüber Gedanken machen können, wie wir diesen Auftrag tun. Und ich denke, es fängt damit an, dass wir denselben Standpunkt haben. Den Ausgangspunkt, der ist das Erste. Jesus spricht uns auch seinen Frieden zu. Frieden mit Gott. Das ist nicht nur ein guter Wunsch, sondern Realität. Durch die Vergebung, die am Kreuz für die Schuld seiner Nachfolger, seine Nachfolger erlangt haben. Frieden mit ihm, Frieden mit Gott, das heißt aber auch Frieden mit mir selbst. Frieden untereinander in der Gemeinschaft, ja Frieden sogar mit der Welt. Und wenn Jesus lebt, dann ist es halt doch wahr. Er ist nicht der Gotteslästerer, sondern wirklich Gott selbst. Und das heißt auch, was er gesagt hat, ist wahr. Jesus hat gesagt, Gott, der Vater, hat euch lieb. Er hat sich als gute Hirte bezeichnet. Er ist der Weingärtner und so weiter. Stellt euch vor, den Zustand des Herzens, das nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Ich brauche keine Angst haben, in welche Situation auch immer ich kommen werde, weil Gott real ist, weil Jesus real ist und ich kann damit vorwärts gehen. Denn die Liebe Gottes hat er gegeben in unser Herzen. Und Jesus gibt unserem Leben Sinn. Statt der Verzweiflung der Jünger, statt unserer Verzweiflung, unser eigenes Versagen manchmal, dass wir nicht wissen, das kann ich doch gar nicht. Oder das habe ich jetzt wieder alles falsch gemacht. Meine eigene Unzulänglichkeit, die ich öfters sehe und davor ja zurückschrecke, etwas Neues zu tun. Aber Jesus gibt uns den Auftrag, Zeugen seiner Person zu sein, seiner Vergebung und seiner Herrlichkeit. Es geht nicht mehr um uns, es geht um ihn. Jesus war gesandt von Gott, um dieser Welt zu zeigen, wie Gott ist. Wie Jesus sollen wir auch das bezeugen. Jesus nimmt die Jünger mit hinein in seinen Lebensstil. Die Welt mit seiner Liebe wieder zurückzugewinnen, das war sein Auftrag. Jesus ist der Arzt, der Heiland. Und heute? Heute kann das geschehen in der Gemeinde. Das ist der Ort, wo wir ja Gemeinschaft haben, wo wir einen Raum schaffen, dass Menschen zurückkommen können zu ihm und seine Liebe annehmen können. Stell dir vor, du gehörst zu Jesus. Du bist nicht nur wie ein Möbelstück in seinem Lager oder wie ein Werkzeug auf seiner Werkbank, sondern du bist sein geliebtes Kind. Er möchte alles, was er tut, mit dir gemeinsam tun. Gemeinsam mit ihm. Und dazu gibt Jesus uns Kraft. Er hauchte sie, die Jünger, und auch uns an mit dem Heiligen Geist. Die Jünger wurden zu Pfingsten kurze Zeit später ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Und das ja nicht nur für eine kurze Zeit, nicht nur für diesen einen Auftrag, diese eine Aufgabe, sondern für ihr Leben. Und so auch wir. Und Jesus gibt ihnen schon an dieser Stelle hier Vollmacht, Sünden zu vergeben. Die hatte sonst vorher niemand, außer dem Priester. Aber im Namen Jesu können wir Sünden vergeben. Stellt euch eine Kraftquelle Gottes vor, wie es in Johannes 7 heißt, Ströme des lebendigen Wassers, die von uns fließen, die Autorität und Kraft geben und auch Autorität geben, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, das zu tun, was Jesus gefällt. Auch gegen Widerstände, auch in Schwierigkeiten. Wir haben dieselbe Botschaft. Ich habe mal drei Punkte dazu. Aber dieselbe Botschaft, wir können sehen, Gott hat Jesus gesandt. Gott und Jesus senden den Heiligen Geist. Und jetzt sind es Gott und Jesus und der Heilige Geist senden uns, um mit und in ihnen Gottes Willen zu tun. So, unsere Botschaft ist die gleiche, wie die Jesus hatte. Wir sollen der Welt zeigen, wie Gott ist, wie sein Charakter ist. Jesus wurde von Gott gesandt, um uns Gottes Willen kundzutun, um uns den Vater zu zeigen. Gott ist nicht ein ferner Gott. Gott ist ein Vater, der uns nahe ist. Und er ist ein liebender Vater. Ich glaube, es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft heute, die diesen liebenden Vater gar nicht erlebt haben selbst. Aber wir dürfen ihnen das zeigen. Gott ist ein liebender Vater, auch wenn er manchmal seine Kinder erzieht, auch uns. Das sehen wir auch an seinem Volk. Er hat immer mal wieder auch Strafe austeilen müssen. Aber immer in dem Wunsch, sie zurechtzubringen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Aber auch dieser Hirte hatte einen Stecken und einen Stab, um die Schafe mal zurechtzubringen, wenn sie aus der Reihe getanzt haben. Und doch sagt David in dem Psalm, dein Stecken und Stab trösten mich. Jesus ist ein Hirte, der eine persönliche Beziehung hat mit seinen Schafen und sie beim Namen nennt. Und Jesus sagt, der Vater und ich sind eins, wir sind verbunden. Wenn wir sehen, wie Jesus Menschen geheilt hat, alle, die zu ihm kamen, alle hat er geheilt. Jeder Mensch, der wollte zu Gott kommen, der konnte zu Jesus kommen und Heilung erfahren. Auch die aus der Gesellschaft ausgegrenzten. Die Ausländer, Zöllner, Prostituierte oder sogar verdammte Leprakranke, um die alle einen weiten Bogen gemacht haben, hat er angenommen. Und er hat ihnen Gottes Liebe gezeigt, so sollen wir auch Gottes Liebe zu allen Menschen bringen. Und als zweites, was tut Gott? Seine Herrschaft. Johannes 14, Verse 9 bis 14, da sagt Jesus, spricht zu seinen Jüngern und er sagt zu Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Jesus hat gepredigt und Gottes Herrschaft ausgerufen. Er hat sie gelehrt und das mit Vollmacht. Und all dies hat er von Gott erhalten. Es waren nicht seine eigenen Worte, waren nicht seine Gedanken, waren keine menschlichen Aussagen, sondern Jesus hat das geredet, was Gott ihm gegeben hat. Er war kein Prediger oder Prophet, sondern er war Gottes Sohn. Er hat nicht sein eigenes Gottesbild verkündet. Und das unterscheidet ihn von Mohammed, von Buddha oder vielleicht ein bekannter neuer Name, Harari, Joshua Noah Harari, Yuval heißt er, Yuval Noah Harari, ein Buchautor, der Bücher schreibt, wie Gott ist oder wie ich letztens auf dem Internet gelesen habe, der gesagt hat, wir sollten KI benutzen, um die Bibel neu zu schreiben. Ich habe gedacht, was für ein Blödsinn. Die Bibel ist Gottes Wort. Aber dann habe ich mal drüber nachgedacht, wenn ich alle Religionen zusammenschmeiße und sage, sie folgen ja alle demselben Gott, ja, dann könnte KI natürlich auch eine tolle Bibel schreiben. Denn sie würde ja alles Wissen aller Menschen, aller Religionen zusammen in einen Topf rühren, zusammenrühren und dann hätten wir eine tolle neue Bibel. Also für jemanden, der nicht an Gottes Wort glaubt als die Offenbarung Gottes, für den macht es vielleicht sogar Sinn. Aber wir wissen, dass Gottes Wort für uns geschrieben ist, dass Gott es inspiriert hat. Und so hat Jesus auch das gelehrt, was ihm der Vater gegeben hat. Ja, auch zu Lebzeiten hat Jesus seine Jünger auch schon ausgesandt. Aber er hat sie vor sich hergesandt in die Dörfer und hat gesagt, geht hin und predigt ihnen, dass das Königreich Gottes, das Reich Gottes nahegekommen ist. Er hat praktisch die Dörfer vorbereitet für sein Kommen. Nachdem er aber den Tod wirklich besiegt hat, konnte er sie aussenden, um die Menschen direkt zu Gott einzuladen. Das ist unser Auftrag. Wir können die Menschen einladen, direkt zu Gott zu kommen. Ein neues Leben unter seiner Herrschaft zu beginnen. Wir sind gesandt durch den und mit dem Heiligen Geist, um diesen Auftrag auszuführen. Um dann auch die Menschen zu rufen, dass sie den Heiligen Geist auch bekommen können, indem sie sich zu Jesus bekennen. Und wozu leben wir? Die Art und Weise. Wie tun wir das? Glaubet mir, sagt Jesus weiter, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selber willen. Was hat Jesus getan? Er war auch Arzt. Er hat geheilt. Er hat es selbst gesagt, ich bin der Arzt. Ich bin da, um für die Kranken da zu sein. Er war Retter und Heiland. Und alles das, was er getan hat in seinem Leben, hat er im Gebet getan. Im Gebet vorbereitet und der Vater hat ihm das gesagt und er hat es mit seinem Vater abgestimmt. Und er hat vieles von dem, was er getan hat, getan und hat es auch immer wieder gesagt, damit die Schrift erfüllt wird. Das war sein spezieller Auftrag, die Schrift zu erfüllen. Und als Retter zu kommen. Das ist nicht mehr unser Auftrag. Dennoch sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun. Weil ich zum Vater gehe. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wir werden größere Dinge tun. Jesus ist der Arzt. Ich denke, wir haben den Auftrag, die Menschen zum Arzt zu bringen. Jetzt mag jemand einwenden, dass es viele gibt, die nicht zum Arzt wollen. Und das stimmt. Auch mit unseren gewöhnlichen Krankheiten. Man hält sich doch eher zurück. Wenn ich mal wieder Zahnschmerzen habe, naja, ich warte so lange, bis es gar nicht mehr geht, bevor ich zum Arzt gehe. Und wer gibt schon gerne zu, dass er krank ist? Aber wenn wir dann dem anderen erzählen, du, ich war bei dem und dem Arzt, der war richtig gut, der hat mir richtig geholfen, dann erzählen wir doch gerne davon und geben das weiter. Wir empfehlen den Arzt weiter. Denn die Behandlung, die wir erfahren haben, war erfolgreich. Also meine Frage, bist du zufrieden mit der Behandlung, die Jesus an deinem Leben vorgenommen hat? Dann sag es weiter. Sag es weiter, was er für dich getan hat. Er ist ein guter Arzt. Ein zweites, Jesus sprach vom Reich Gottes. In allen Evangelien wird uns immer wieder davon berichtet, dass er gepredigt hat vom Reich Gottes und die Menschen gelehrt hat und ihnen vor Augen gemalt hat, wie das Reich Gottes funktioniert und wie man hineinkommen kann. Für uns heute gilt, das Reich Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir brauchen den Zugang nicht mehr zu suchen. Wir haben ihn schon, denn das Reich ist ein geistliches Reich, es ist mitten unter uns und das bis auf alle Ewigkeit. Aber wir müssen uns täglich Jesus zur Verfügung stellen. Das heißt auch, sterben zu mir selbst, zu meinen eigenen Wünschen und Träumen. Und dann auf Jesus zu schauen, zu beobachten, was Jesus tut. Und dann nachzuahmen, was wir sehen, was er tut. Und dazu brauchen wir auch die Demut, die Jesus hatte. Er hat nicht den Status gesucht. Er hat nicht sich profiliert und mit den Pharisäern darum gestritten, wer jetzt die bessere Lehrmeinung hätte oder wer jetzt höher wäre. Denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, sagt Paulus in 2. Korinther 8, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. In der Abhängigkeit, so wie Jesus abhängig war von Gott im Gebet, von dem Gespräch mit seinem Vater, so sind wir abhängig heute von ihm. Zu lernen, wie wir ihn besser nachahmen können, damit unser Leben dieselbe Botschaft verkörpert. Dazu gehört auch Leidensbereitschaft. Und damit wir mit den Worten, die wir reden, Gott verherrlichen, dass unser Leben und unsere Worte übereinstimmen. Unser Leben soll dieselbe Sprache sprechen. Und wie nennt sich diese Botschaft? Wie nennen wir die Botschaft? Die frohe Botschaft, oder? Die traurige? Schlechte Nachricht? Nein, wir haben eine frohe Botschaft. Denk mal darüber nach, wie das in unserem Leben praktisch aussehen kann, eine frohe Botschaft weiterzusagen. Fröhlich. Das Prüfkriterium, gesandt wie Jesus zu sein, ist die Frage, handeln wir in seinem Frieden, in seinem Sinn, in seiner Kraft und Autorität? Gesandt wie Jesus. Nicht, was wir tun, ist entscheidend, sondern ob wir es tun, wie Jesus es getan hat. Amen.